Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich freue mich sehr, dass Ildiko von Kürti heute zu Gast ist bei Die Schreibenden. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch
sehr. Dein Leben bzw. dein Schreibleben verfolge ich natürlich schon sehr lange, weil auch dein allererstes Buch, das dann gleich so ein Riesenbestseller wurde, stand auch in meinem Buchregal sehr lange, sehr begeistert. Vielleicht hast du auch mit dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann selber solche Sachen schreiben wollte, weil ich habe ja auch mit sowas angefangen.
20 Jahre her, der Mond scheint darin.
Genau, und du hast so wahnsinnig viel geschrieben, so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge, dass es ganz schwierig war, jetzt in der Vorbereitung zu entscheiden, über was redet man denn eigentlich? Ich würde jetzt erstmal anfangen mit so einem kurzen Überblick über das, was du in deinem Autorinnenleben schon gemacht hast. Gerne einschreiten, wenn dir was fehlt oder zu wenig betont wird. Also viele kennen dich natürlich als Kolumnistin bei der Brigitte. Dann schreibst du Sachbücher und Romane und auf der Seite des Verlags, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen, kann man Folgendes lesen. Ich zitiere, ihre Romane wurden mehr als 6 Millionen Mal gekauft und in 21 Sprachen übersetzt. Sie ist eine der meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen. Ihr erster Roman Mondscheintarif wurde fürs Kino verfilmt und auch ihre Sachbücher Unter dem Herzen, Neuland und Tilde waren allesamt Bestseller. 6 Millionen Mal verkauft. Die liebe Hilde, das ist der Hund, ist hier auch Podcast mit Hund heute. Wenn man das sieht und auch diese Zahlen liest, dann könnten wir uns jetzt eigentlich wahrscheinlich am besten perfekt darüber unterhalten, wie man einen Bestseller schreibt, weil du weißt es ja. Das Rezept, auf das alle warten.
Ja, das ist natürlich nicht so, dass man das wüsste. Und es ist auch nicht so, dass man es wie ein Kuchenteigrezept aufschreiben und weitergeben könnte. Frage ist, würde man das, wenn es das gäbe? Insofern, ja, ich habe sehr viele Bestseller geschrieben, aber ich kann nicht sagen, wie man es nachmachen könnte. Das ist dann letztlich eine Frage, eine Mischung aus das richtige Buch zur richtigen Zeit, einen bestimmten Ton treffen, der möglichst viele anspricht, auf einer Ebene und auf einem Niveau, will ich gar nicht sagen, weil das so wertend klingt, nach oben hin. Einfach auf einer Ebene, die irgendwie so was zum Klingen bringt in möglichst vielen Menschen, weil das macht ein Buch zum Bestseller. Nicht nur, dass es gut ist, sondern dass es viele lesen.
Hast du bei Mondscheintarif, als du das fertig geschrieben hattest, zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, das ist richtig gut, das könnten viele Menschen auch ganz toll finden?
Ich habe bei den meisten Dingen, die ich geschrieben habe, immer gedacht, dass das gar nicht so sehr, dass das so gut ist, sondern ich hatte oft das Gefühl, dass das doch eigentlich viele Frauen insbesondere erreichen müsste, weil ich mich auf so eine wunderbar geborgene Weise normal empfinde und sehr das Gefühl habe, dass das einzige Talent, das ich habe, worüber ich ja sehr dankbar bin, das Schreiben, auf perfekte Weise Hand in Hand geht mit so einer großen Durchschnittlichkeit, was mein Inneres und Äußeres angeht, sodass ich, dass das Talent praktisch ist, so die Brücke zu ganz vielen Frauen, die ganz ähnlich empfinden. Insofern, als ich den Mondscheintarif geschrieben hatte, dachte ich nicht, das ist brillant, aber ich dachte, ich glaube, da finden sich viele wieder. Und so war das auch.
Es ist ein ganz langer Weg von Mondscheintarif zu Es wird Zeit, das ist das aktuelle Buch. Du hast gerade gesagt, Frauen lesen das. Kürzlich saß in der Bahn ein Mann mir gegenüber, der das neue Buch las, was ich ganz toll fand, weil der setzte sich hin und konnte kaum abwarten, weiterzulesen. Also der war so gefangen in dem Stoff auch. Und es war keine Frau mit ihm. Also er las es wirklich für sich und das fand ich auch ganz spannend. Aber wenn man dann sieht, unterhaltsamer Frauenroman, das ist ja dieses Genre, in der das eigentlich ist. Ist das ein Genre, mit dem du gut leben kannst?
Ja, ich kann mit jedem Genre leben, darüber mache ich mir nicht so viele Gedanken. Im Grunde sind alle Bücher Frauenbücher. Die meisten Bücher werden von Frauen gekauft. Und natürlich, da ich mich von Anbeginn an mit typischen Frauenthemen beschäftige, nämlich mit Frauen, und ist das nicht verwunderlich, dass meine Zielgruppe halt wirklich fast ausschließlich weiblich ist. Und jeder Mann ist mir willkommen. Aber es ist immer so ein lustiger Effekt, wenn ich mal Post von einem Mann kriege, dann war das meistens in die Richtung so wie, ah, das war jetzt mal super interessant, das zu lesen. Ich dachte ja immer, meine Frau, ich habe so eine komische Frau, die scheinen aber alle so zu sein. So ein bisschen wie Schulfunk für das andere Geschlecht, um die eigene Frau besser zu verstehen. Dafür, glaube ich, war es ganz gut für den einen oder anderen Kerl.
Ja, komm mal, jetzt wenn noch mal, gehen die Männer alle noch mal los und kaufen deine Bücher auch, ja, die alten. Wenn du dich zurückerinnerst an diese erste Zeit des Schreibens, an den ersten Roman, kannst du dich noch erinnern, was Anlass war? Das ist ja das immer, was man immer wieder gefragt wird, warum haben sie angefangen zu schreiben? Also warum sollte es ein Buch sein? Warum hat dir nicht gereicht, dein Tagebuch vollzuschreiben?
Also warum ich mein Buch geschrieben,
ja,
oder warum,
erstes
ich, warum Buch. Ich überhaupt angefangen habe, professionell zu schreiben? Das ist ja noch mal ein Unterschied.
Das war ja sozusagen, war ja wahrscheinlich nach dem ersten Buch mit dem professionellen Schreiben, oder? Hast du das beim ersten schon so empfunden?
Dass ich bin ja Journalistin von Haus aus und da hat man ja schon automatisch mit dem Schreiben zu tun. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich nicht besonders viele Talente habe. Ich konnte jetzt nicht frei wählen, mache ich was mit Physik, werde ich Model oder doch Ärztin. Mein Talent war immer Sprache. Und das ist natürlich, daraus ergibt sich erstmal kein Beruf, sondern so.
Ja, super Anwältin wärst du vielleicht auch geworden.
Ja, ich mache dann irgendwas mit Sprache. Also insofern war dieser Werdegang, dass ich nicht Biochemikerin werden würde, war relativ schnell klar. Ich bin dann also Journalistin geworden und hatte meine erste Geschichte in der damaligen Aachener Volkszeitung mit 19, also gar nicht mal so früh, geschrieben und wusste aber, das ist es. Da bin ich zu Hause. War dann auf der Journalistenschule und war beim Stern. Und dann kam vor 20 Jahren eben ein Anruf von einer Lektorin, Britta Hansen, der ich zu ewigem Dank verpflichtet bin und sehr verbunden bin, die mir sagte, ja, ich habe gerade eine Geschichte von Ihnen im Stern gelesen. Titelgeschichte war das, übers Heiraten. Wir haben dann noch ein Loch im Programm, irgendwas Lustiges über Frauen. Könnten Sie sich das vorstellen, das zu schreiben? Und das konnte ich mir gut vorstellen. Und ich sagte, ja, das werde ich gerne versuchen. Und das war die Geburtsstunde erstens von Mondscheintarif und zweitens von meinem zweiten Beruf.
Aber es ist ja schon ein Schritt. Wie alt warst du damals? Ohne unscharmant zu werden jetzt?
Nein, 20 Jahre her, ich bin 52, ja, also so 31 etwa. 30,
weil das ist ja 31. Schon ein Schritt, zu sagen, und sich das zuzutrauen, zu sagen, nach Zeitungsartikeln oder auch Reportagen, die mal über mehrere Seiten gehen, zu sagen, jetzt schreibe ich so ein ganzes Buch voll, das ist ja was, was manchen richtig bevorsteht dann. Also wie so ein Berg, den man nicht erklimmt. Hast du dann, als du angefangen hast, irgendwann mal Momente gehabt, wo du gedacht hast, puh, nee, war doch ein bisschen frühzeitig, da einfach zuzusagen? Oder ist es so geflutscht?
Nee, ich hatte überhaupt keine Angst davor. Im Gegenteil. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist die richtige Frage zur richtigen Zeit und die Antwort ist ja. Und dann habe ich das Buch Mondscheintarif damals. So schreibe ich bis heute, aber das war auch so der Beginn dieser Form, ja, sehr assoziativ geschrieben, also mit relativ kurzen Kapiteln, mit Ausflügen in ihre Gedankenwelt, also so ein bisschen ein Hin- und Her-Hopping zwischen Realität und Gedankenwelt, so wie ich war. Also ich habe jetzt keinen ausgeklügelten Spannungsbogen auf meiner Zimmerwand entworfen, sondern ich habe mich abends nach dem Abendessen von 7:45, nach den Nachrichten und Abendessen von 7:45 bis damals Harald Schmidt, ich glaube, der kam um, keine Ahnung, 22:45.
Ja, kann sein.
So lange habe ich immer geschrieben und wie eine Wilde. Und aber auch eben vom Schrei, also wie eine Wilde heißt, assoziativ und hatte überhaupt keine Angst. Das war herrlich.
Das ist, wie du darin schwelgst, das ist, ja, lässt so ein bisschen vermuten, dass sich das geändert hat durch den Erfolg. Das ist ja bei vielen, die dann erstes Buch und das ist gleich so erfolgreich, dass das den Druck verändert, auch den Druck auf sich selber, dass man Angst hat, dann seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht zu werden oder dass man es nicht nochmal hinkriegt. Hat das der Erfolg was an dieser Leichtigkeit verändert?
Ja, das hat es allerdings nicht mehr, wenn ich beim Schreiben bin. Dann fällt nach wie vor eigentlich alle Angst und alle Sorge ab.
Aber bist du dann jemand, der um den Schreibtisch herumschleicht? Also brauchst du dann sozusagen eine Zeit, um die Sorge vorab zu überwinden, bevor dann, ja, diese Leichtigkeit wieder einsetzen,
ja,
kann?
Ja, das brauche ich. Also es ist in der Tat so, dass mit dem größeren Erfolg, jetzt auch gerade beim letzten Buch, da wusste ich, das wird anders. Da muss ich mich Themen widmen, die einfach jetzt ins Leben drängen, die ernsthafter sind, existenzieller. Wobei auch Liebeskummer existenziell ist. Also ich will das immer gar nicht so. Ich fand meine Bücher immer sozusagen der Zeit, in der ich gerade lebte, angemessen und den Empfindungen, die mich gerade plagten oder bewegten. Und wer mal ordentlich Liebeskummer hatte oder eine Woche lang auf einen Anruf gewartet hat, der weiß, dass das auch wehtut. Im neuen Buch geht es um Abschied, Tod, die Eltern sterben. Das klingt jetzt gewichtiger, aber Schmerzen kann man so schlecht bewerten. Deswegen will ich gar nicht sagen, dass meine Bücher früher leicht waren und jetzt nicht mehr sind, sondern sie haben den Ton behalten. Aber gerade beim letzten Buch, um darauf zurückzukommen und auf den Druck, habe ich einen sehr großen Druck empfunden. Weil ich wusste, das wird ein Experiment. Und ich weiß nicht, ob meine Leserinnen bereit sind, wirklich auch mit mir zu weinen. Wir haben jetzt 20 Jahre lang hauptsächlich gelacht. Und jetzt wird's ernst. Und jetzt wird's auch traurig an manchen Stellen. Und das hat mir hat mir große Sorgen bereitet. Ich hatte aber gar keine Alternative. Insofern habe ich mich dann irgendwann hingesetzt, mich geschüttelt und gesagt, ich schreibe jetzt das Buch, was ich schreiben muss. Und mit sehr viel Glück mögen meine Leserinnen auch das.
Ja, nicht nur mit Glück, es hat ja auch damit zu tun, was es für ein Buch ist. Also es ist ja trotzdem ein Ildiko von Kürti-Buch.
Ja,
es ist
trotzdem aber das wusste dein ich ja. Also Ton. Ich wusste, genau. Dass ich will auch meinen Ton nicht verändern. Aber die Themen es ist nicht an jeder Stelle ein Wohlfühlbuch.
Liegt es auch daran bei diesem Buch, also habe ich das empfunden beim Lesen, dass es näher an dir selber dran ist, persönlicher als andere? Also das klingt immer so, es ist ihr persönlichstes Buch, wie man auch bei Musikern sagt, sein persönlichstes Album. Aber ich hatte beim Lesen den Eindruck, also vielleicht auch, weil wir im gleichen Alter sind, dass es viel mehr von dir selber erzählt als deine anderen Bücher.
Ehrlich gesagt, nein. Ich habe immer über das geschrieben, was mich bewegt, was die Menschen, die ich liebe, bewegt und das in Romane verflochten. Und das war eben früher Liebeskummer, verlassen werden, Treue, Untreue, Thema, auch Freundschaft. Dann habe ich ja Sachbücher geschrieben, über den Hund geschrieben, über das Buch Unter dem Herzen. Da geht es um Schwangerschaft und erstes Jahr mit Kind. Ein Buch, was mir wirklich aus dem Unter dem Herzen geschrieben ist, mir sehr nah ist. Dann habe ich ein Selbstverwirklichungsbuch geschrieben, Neuland, wo ich alle möglichen Glücksstrategien ausprobiert habe. Es war auch sehr nah an mir dran. Und insofern ist dieses Buch wieder nah an dem, was mich gerade umtreibt und bewegt.
Wenn es so ist, dass du dich damit schwer getan hast und es ist dann irgendwann fertig geschrieben, wann sagst du, jetzt bin ich damit fertig? Also wann kannst du wirklich Abschied nehmen vom ersten Manuskript?
Darin bin ich gut, bisschen zu gut. Ich bin nicht besonders perfektionistisch.
Also wenn fertig, fertig.
Wenn es fertig ist, ich bin keine Poliererin, keine Freundin des, ich lese mir das mal laut vor, ob der Rhythmus auch stimmt. Dafür habe ich aber den richtigen Mann geheiratet, der das dann alles nämlich
auf
tut.
Auf den kommen wir gleich nochmal.
Also insofern bin ich dann tatsächlich auch vielleicht ein bisschen zu schnell zufrieden. Ich wusste aber bei diesem Buch, auch das hat den Druck erhöht, das war mir so wichtig. Ich wusste, ich kann es nicht besser. Ich kann auch nicht zurück hinter dieses Buch. Also ich hätte, wenn das keinen Gefallen gefunden hätte, hätte ich nicht sagen können, dann mache ich halt wieder einen Mondscheintarif. Das geht nicht mehr. Von meinem eigenen Reifegrad her sozusagen, den kann man ja schlecht, oder möchte ich zumindest, nicht außer Acht lassen. Und insofern hat sich das Buch gut geschrieben. Ich wusste, es ist genau das richtige Buch, für mich jetzt, aber die Hoffnung und gleichzeitig die Angst, sehen das meine Leserin auch so, die war schon sehr groß.
Aber es hat ja geklappt.
Es hat mehr als geklappt.
Da du deinen Mann schon angesprochen hast, es sagen nicht einige, es sagen viele, mit denen ich auch jetzt gerade in Vorbereitung von unserem Interview nochmal gesprochen habe, einer der besten Interviewer Deutschlands.
Finde ich falsch, der Beste. Ich möchte da korrigierend eingreifen.
Sehr gut, unterstreiche ich so. Ja. Und wenn man dann so jemanden an seiner Seite hat, ist der einer deiner ersten Leser?
Ja, Sven ist immer mein erster Leser. Also die große Krise auf Seite 120 kommt immer, kommt zuverlässig. Ich sage dann immer, das wird nichts. Ich muss den Beruf wechseln. Sven sagt dann jedes Mal, das sagst du jedes Mal. Dann sage ich, du Mr. Naseweiß, das weiß ich, aber diesmal ist es einfach ganz besonders schlimm und wirklich so. Dann sagt er, das sagst du auch jedes Mal. Das sind Sätze, die man nicht so gerne hört, weil sich Gefühle ja immer gerade aktuell als am wesentlichsten und wichtigsten fühlen. Ja, und dann liest er das und er liest, es ist auch der erste Leser, der es komplett liest. Außerdem auch noch eine sehr verlagwissende Freundin von mir. Und dann macht er sich in der Regel an die Arbeit und macht Feinpolitur. Das ist manchmal unerfreulich, weil dann durchaus auch mal der ein oder andere sehr von mir sehr geliebte Satz rausfliegt. Dann fliegen die Fetzen. Ich poltere, weiß, ich muss aber eigentlich dankbar sein. Er ist zu Recht gekränkt, dass man seine Hilfe nicht genügend wertschätzt, sondern er auch noch mit Gegenständen beworfen wird. Das ist dann eine harte Zeit, aber heraus kommt dann ein Buch, was vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen mehr Tempo hat, gestrafft ist und wo ich sehr sicher sein kann, dass es schon mal einem sehr, sehr hohen Maßstab standgehalten hat.
Wir bleiben mal kurz bei deinem Mann, denn ich weiß, dass du für die Buchtipps ein Buch von deinem Mann mitgebracht hast.
Ja.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Das Buch vom klügsten Mann der Welt, nämlich meinem Sven Michaelsen, in dem er versammelt hat die wirklich wunderbaren Interviews, die er mit bedeutenden, klugen, nachdenklichen Menschen geführt hat. Und das sind so unterschiedliche Menschen wie Fritz Radatz, Heide Sommer, Jürgen Domian, Ruth Klüger, Jürgen Teller, Diane von Fürstenberg, Hubert Burda. Das ist so lohnenswert, da einfach, man kann, egal wo man aufschlägt, man liest sofort, was man sich auf jeden Fall merken und rot unterstreichen möchte. Ich liebe das Buch und den Mann dazu, kann das wirklich nur wärmstens
empfehlen. Wir sollten noch sagen, wie es heißt?
Es heißt von Sven Michaelsen, das drucken Sie aber nicht, die besten Interviews. Ein tolles Buch. Dann geht es weiter mit meinem Lieblingsbuch. Jetzt kommen zwei Empfehlungen, die eigentlich von meiner Mutter kommen. Die Bibliothekarin war schon seit einem Vierteljahrhundert tot ist. Und ich habe hier auch die beiden Originale liegen, die sie schon gelesen hat.
Du mit siehst, gelben
die sind
Rändern.
Auch schon wirklich gelb und riechen so, wie alte Bücher riechen. Das eine ist ein wunderbarer, kultivierter Kriminalroman von der fantastischen Dorothy L. Sayers. Und es heißt Zur fraglichen Stunde. Ein Rowold-Buch. Und es ist einfach, ich weiß nicht, ob du sie kennst, es ist so ein, wie gesagt, so der kultivierte, klassische, englische Kriminalroman, auf allerhöchstem Niveau geschrieben. Und ich lese das auch immer wieder. Genauso lese ich immer wieder von Friedrich Thorberg, die Tante Jolesch. Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Das ganze Buch ist ein Buch vom Kaffeehaus, steht hinten drauf. Und es ist so schön in diese K&K-Welt Wien, Budapest, Prag einzutauchen, herrlich lustige, anspruchsvolle Anekdoten aus dieser Welt zu lesen. Sehr klug, sehr unterhaltsam, auch sehr wehmütig. Und ich habe aus diesem Buch mir geliehen das Vorwort für mein Buch, für mein aktuelles Buch. Es wird Zeit, da steht nämlich vorne drin, dies ist ein Buch der Wehmut. Wehmut kann lächeln, Trauer kann es nicht. Und das trifft auf die Tante Jolesch zu und es trifft eben auch auf mein neues Buch zu, weil ich das so einen ganz schönen Angang finde. Wehmut hat eben immer auch die Möglichkeit von Milde und Heilung. Mhm.
Wo wir schon hier diese schönen alten Bücher haben und du von deiner Mutter gesprochen hast, also Bücher immer wichtig in deinem Leben von Kindheit an. Macht dir Sorge, dass viele junge Menschen gar nicht mehr lesen?
Ja, das macht mir große Sorge. Und ich verstehe einerseits diese große Anziehung, die ausgeht von vom leicht konsumierbaren Social-Media-Kack. Verstehe ich, bin dem selber ja auch ausgesetzt, wie du sicherlich auch oder wie wir alle, da so die richtige Dosierung zu finden. Ja, ich bin bei Facebook, ja, ich will meine Leser Anteil haben an meinem Leben, aber ich will auch nicht, dass es dass es so übergriffig in mein Leben schwappt, wie das zum Beispiel Instagram getan hat. Dagegen konnte ich mich gar nicht wehren. Da saß ich dann abends und wischte mich durch irgendwelche Fremdleben, statt ein Buch zu lesen. Mhm. Habe mich da dann wieder abgemeldet. Aber ja, das macht mir große Sorgen und ich finde das unheimlich wichtig, Kindern, dass Kinder lesen lernen, erstmal natürlich in allererster Hinsicht und dann aber so die diese Freude und das Wunder, was es bedeutet, ja zu jeder Zeit sich in ein Buch zurückziehen zu können. Das kann so tröstlich sein und das ist mir ein großes Anliegen.
Kannst du andere Bücher lesen, wenn du selber im Schreibprozess bist oder lenkt das ab?
Ich lese immer. Ich lese nie Literatur, die meinen Büchern nahe kommt.
Also das heißt, du würdest zum Beispiel dann Krimi schreiben? Wenn, oder Krimi lesen, während
ja,
du...
Ja, genau. Ich würde ja. dann ein... Ich lese genau. allerdings nur... So, das ist mein Allah. Gut erzogener Hund, der bellt, wenn es klingelt.
Hilde, sehr gut. Aufpassen. Schön aufpassen.
Hilde hat auch was zu sagen.
Wir waren beim Lesen während des Schreibens. Also Krimis, wenn du selber was, weil du selber was ganz anderes schreibst. Wenn du Sachbücher schreibst, dann Romane? Oder?
Also bei Sachbüchern lese ich auch dann natürlich Sach- und Fachliteratur. Beim Hundebuch habe ich alles an Hundeerziehungsbüchern gelesen. Beim Schwangerschaftsbuch habe ich viel gelesen über die Hilde, geh mal auf deine Decke.
Hilde möchte lieber gestreichelt werden.
Ja, ja. Aber ich betreibe tatsächlich keine Konkurrenzbeobachtung. Also dass ich lese aber immer genrefremd.
Und hast du Vorlieben? Also das ist, was du mitgebracht hast, ist ja auch sehr, sehr gemischt. Mhm. Also ich setze jetzt einfach mal voraus, dass du Sven Michaelsen auch lesen würdest, wenn er nicht dein Ehemann wäre. Ich lese ihn ja auch, obwohl er nicht mein Ehemann ist. Aber sehr gemischt. Also wie kommen Bücher zu dir? Lässt du dir von Buchhändlern was empfehlen? Mhm. Sind das Dinge, die du irgendwo aufschnappst, die du auf Lesungen dann vom Büchertisch in der Buchhandlung mitnimmst?
Ach, sowohl als auch. Also ich liebe Buchhandlungen und einerseits liebe ich sie, andererseits, also als Kundin liebe ich sie, kann mich stundenlang da aufhalten. Als Schriftstellerin machen sie mir Angst, weil ich dann sehe, verdammt nochmal, es gibt so viele Bücher, es gibt so viele gute Bücher, wie soll ich darin bestehen in dieser Welt? Insofern, also lasse ich mich durch dort inspirieren, Empfehlungen von Freundinnen, was ich aufschnappe. Mein Mann legt mir ab und zu was hin. Also dann habe ich ja, wenn ich sozusagen viel inneren Halt brauche, weil es außen turbulent ist, lese ich gerne, also alles, wo vorne ein Landhaus drauf ist. So sichere Bücher. Oder eben, dann lese ich nochmal Dorothy Sayers, weil ich den Privatdetektiv kenne und denke, das ist mein Freund, der passt jetzt mal auf mich auf, der Lord Peter Wimsey. Also ich ziehe mich wirklich zurück in mir bekannte Bücher, wenn es mir um mich herum zu turbulent wird. Dann, die trösten mich.
Ist für dich ein Buch immer auch ein gutes Geschenk?
Ja, am liebsten verschenke ich gelesene Bücher, gerne auch so mit Eselsohren abgeknickt, wo was wichtig ist oder
unterstrichen. So, da kommen wir jetzt in einen ganz schwierigen Bereich. Das hatte ich hier in diesem Podcast schon mal mit Rainer Moritz, mit Markierungen im Buch und
weiß.
Knicke im Buch. Es gibt Menschen, die machen das immer und es gibt Leute wie ich, die das überhaupt nicht ertragen. Ich brauche auch immer ein Lesezeichen, weil ich es nicht ertragen kann, wenn Bücher aufgeschlagen irgendwo abgelegt werden.
Das zum Beispiel mag ich auch nicht, weil das macht das Buch von außen ja kaputt, ne, wenn man es so offen... Was ich aber zum Beispiel gezielt verschenke, ist, und zwar eigentlich immer nur, wenn mir jemand begegnet, wo ich denke, der hat es verdient und der weiß es, ist die Tante Jolesch. Das kaufe ich dann nochmal und streiche vorher extra alles für denjenigen an, was ich besonders toll finde. Das finde ich ein super Geschenk. Meine Mutter, Bibliothekarin, die hat nichts unterstrichen oder so. Die war so ganz, auch keine, die irgendwas geknickt hat. Aber ich finde, das sind so Spuren der Liebe. Mhm. Und ich verschenke sowas auch gerne. Ich kriege auch gerne gelesene Bücher, wo dann noch ein Ausrufezeichen drin steht oder wo man schreibt, du liest mal Seite 180, das hat mich so beeindruckt. Ich mag das, wenn das Gebrauchsgegenstände sind. Es gibt natürlich wertvolle Bücher, wo man das nicht soll. Aber ich mag Leben mit Büchern, genauso wie mein Auto. Mein Auto hat auch Schrammen und Flecken von irgendwelchen Kaffeebechern oder Eis Finde ich in Ordnung. Gelebtes Leben soll man sehen, auch an Büchern.
Deine Bücher sind ja auch immer besonders, was die Optik angeht. Also du hast diese wahnsinnig schönen Zeichnungen, ja, außen und innen. War das deine Idee mal irgendwann oder ist der Verlag damit gekommen? Weißt du noch, wie das entstanden ist?
Oh, ich weiß nicht mehr, wie das entstanden ist, aber es war bestimmt Gemeinschaftsidee von mir und damals Britta Hansen. Die ersten Bücher waren mit Fotos. Also auf meinem allerersten Buch, Mondscheintarif, sind es auch meine Füße vorne drauf. Und das hatte immer auch so was Familiäres. Mein Mann ist irgendwo mal abgebildet, meine beste Freundin. Das hatte so was, komm, wir machen ein Buch für unsere Freundin. Mhm. Und so ist es geblieben. Mittlerweile bin ich auf Illustrationen umgestiegen und habe auch das letzte Buch, hat Peter Pichler illustriert, wunderbar irgendwie so mir aus der Seele gemalt. Das macht so einen Spaß, wenn man, auch als das Cover fertig war, das ist so ein gutes Gefühl, wenn man weiß, worein man schreibt.
Es gibt ja viele, die uns zuhören, die selber schreiben und ja, die immer sagen, es ist manchmal so schwierig mit dem Verlag. Die kriegen dann ein Cover vorgesetzt und können nicht mitreden, ja, und so. Das ist natürlich, wenn man Erfolg hat, so wie du, wesentlich einfacher wahrscheinlich mit dem Verlag auch Dinge zu verhandeln.
Ja.
Gibt es einen Ratschlag, den du hättest für Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, die vielleicht ihr Debüt gerade vorbereiten, die ersten Gespräche mit Verlagen haben, wie man vielleicht sich selber besser durchsetzt oder wie man am Ende das bekommt, was man sich am Anfang vorgestellt hat?
Dafür bin ich ja die völlig falsche, weil ich die harte Tour nicht kenne. Das muss ich so sagen. Ich habe mein erstes Buch war ein mega Bestseller und danach hat man es nicht mehr so schwer und hat einfach ein großes Mitspracherecht. Und ich bin ja nun auch Journalistin, also ich bin ja auch gewohnt, Kleintexte zu machen. Ich mache alle meine Kleintexte selbst im Katalog, im Buchrücken. Das ist aber so selbstverständlich. Aber wie du sagst, da habe ich auch den Erfolg im Rücken, der das möglich macht. Deswegen kann ich sozusagen für die Ochsentour, die es bedeutet, im Verlag Fuß zu fassen oder Gehör zu sich zu verschaffen, kann ich nur ahnen, wie das ist. Ich habe Gott sei Dank keine Erfahrung damit.
Das Schreiben an sich, also wie du es machst, hast du ja schon gesagt, aber ist es ein Unterschied, ob du Texte schreibst für eine Brigitte-Kolumne, für einen Roman, für ein Sachbuch?
Ja, das kommt natürlich immer drauf an. Also Kolumne, Sachbuch, Wahrheitsgehalt 100%, Roman, Wahrheitsgehalt.
Ich meine auch vor allem die Herangehensweise. Also ist das Schreiben an sich für dich anders, jetzt nicht was den Inhalt angeht, sondern vielleicht was die Strukturen angeht?
Ja, es ist ein bisschen auf unterschiedliche Weise schwierig. Das Sachbuch ist fast etwas einfacher zu schreiben, weil ich ja etwas abschreibe, was ich schon erlebt habe. Ich recherchiere viel für meine Sachbücher oder das Leben ist die Recherche, wie mit Hilde, als ich mein erstes Jahr mit Hund, da war ich aber auch schon viel in allen möglichen obskuren Erziehungsgruppen und Telepathie, Hundetelepathiegruppen, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich darüber nicht auch ein Buch hätte schreiben wollen. Da ist die Hauptarbeit vor dem Schreiben. Beim Roman kann ich immer nur wieder darauf hoffen, dass sich die Türen beim Schreiben öffnen. Und bisher haben sie das getan.
Ich guck mal noch, wir sitzen ja hier vor deinem Schreibtisch. Ist das dein Hauptarbeitsschreibtisch sozusagen, vor dem wir jetzt sitzen?
Das ist auch ein Unterschied. Das ist der Hauptarbeitsschreibtisch für journalistische Arbeit.
Ah, okay, da unterteilst du tatsächlich gerade. Ja. Warum ist das so? Weil der Blick ein anderer ist? Weil der Tisch ein anderer ist? Oder der Stuhl? Oder?
Weil ich habe hier nicht den langen Atem. Gerade hat es geklingelt. Dann kommen die Kinder aus der Schule, gut, dann bin ich zu Hause, dann kommt eine Nachricht. Dann ist der Kühlschrank in der Nähe, das Bügelbrett. Nicht, dass ich eine begeisterte Büglerin wäre, aber alles, was mich dann von der Arbeit abhalten könnte, wird genutzt. Deswegen für den langen Atem und den großen Bogen muss ich mich zurückziehen und gehe dann hier in die Unibibliothek. Das ist nicht weit, sitzt zwischen den Jurastudenten. Da darf man nichts machen, da darf man nur klares Wasser trinken, nichts essen, nicht telefonieren. Und das ist für mich die richtige Atmosphäre, um konzentriert eine lange Geschichte zu schreiben.
Also das heißt, du brauchst Dinge, keine Ablenkungen, dir muss jemand verbieten, das Internet zu benutzen, ja, beziehungsweise ja, zu telefonieren.
Ja.
War das immer schon so oder hat sich das entwickelt über die Jahre?
Also als ich begann zu schreiben, gab es ja noch kein Handy und kein Internet.
Da gab es ja, schon mal
deutliche, deutlich weniger Ablenkung.
Wir hatten noch Telefonzellen.
Früher habe ich, glaube ich, noch unter Weinbegleitung mit Zigaretten geschrieben. Das hat sich geändert. Jetzt klares Wasser rauchen tue ich auch nicht mehr. Ich bin, es hat mehr was von Arbeit bekommen, also zumindest die äußeren Umstände. Also ich gehe in mein Büro in Anführungsstrichen, denn es ist eine Bibliothek, aber da fühle ich mich im Dienst. Da sitze ich von 8 bis 1, dann gehe ich nach Hause, dann bin ich Mutter. Und dann mache ich nachmittags Dinge am Computer, von Mails bis Kolumnen. Das kann ich am Computer, also hier zu Hause machen, weil ich da die Störungen vertragen kann. Insofern ist mein Tag viel getakteter als früher. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich 2 Kinder habe, die einem ja einen Rhythmus aufzwängen, ob man will oder nicht. So, aber beim Schreiben selbst ist das Gefühl, wenn es läuft, immer noch das von eigentlich unendlicher Freiheit.
Wenn wir noch mal kurz bei diesen Zeiten bleiben, in denen es noch kein Internet gab, damals waren auch die Lesungen sogenannte Wasserglaslesungen, wo man eben einen Tisch mit Wasserglas hatte und dann setzte man sich in die Bibliothek und las aus seinem Buch vor. Da gab es wenig drumherum, jedenfalls bei den meisten Lesungen. Nun gehst du mit diesem Buch richtig auf Lesetour. Es gibt, kann man sich dann auf deiner Facebook-Seite auch angucken, sehr lustige Bilder von einer Ildikó von Körti, die nicht so aussieht, wie sie jetzt vor mir sitzt, sondern in einem Bademantel mit zum Teil wirklich auch seltsamen Dingen auf dem Kopf.
Ja, ja.
Du singst während dieser Sachen. Also im Grunde ist es eine Leseshow, kann man sagen. Es ist noch nicht ganz die Halle, die Fitzek dann dazu braucht, aber du bist auf dem Weg dahin. Ist das was heutzutage auch notwendig ist, um auf seine Bücher aufmerksam zu machen?
Also die Geburt dieser Lesungen, dieser Shows, wie du richtig sagst, hat eine ganz andere Ursache. Ich habe mir das ausgedacht, weil ich so schreckliches Lampenfieber habe. Ich kann diese Wasserglaslesungen nicht. Ich konnte das nie, habe es auch nie gemacht, weil ich so eine Angst habe, mich hinzusetzen und alleine da zu sitzen und vorzulesen. Da falle ich doch lieber tot um, dachte ich mir. Und dachte dann, aber irgendwie wäre es schön, doch etwas zu machen. Und dann fing ich an, mir Lesungen auszudenken, die zu meiner Angst passen. Und die sahen früher, ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, vielleicht vor 13, 14, 15 Jahren, sahen die so aus, dass mein enger Freund Jörg Thaddäus, mit dem ich damals alle Lesungen gemacht habe, mit mir auf die Bühne kam und ich einen Dialog geschrieben habe, bei dem ich kaum zu Wort kam. Ich sagte immer nur so Sachen wie, aber könnte es nicht auch sein, dass... Und dann legte Jörg wieder los. Und dann sagte ich, eventuell wäre auch... Und dann ging es... Also ich habe quasi nichts gesagt, war aber anwesend auf der Bühne. Und so habe ich so langsam mein Lampenfieber ein bisschen in den Griff gekriegt und mittlerweile lese ich auch mit vielen anderen Bühnenpartnern, Bettina Tietjen, Maria Furtwängler, Nina Petri, Micky Beisenherz, also Hubertus Meyer-Burckhardt, mit Harald Schmidt habe ich gelesen, Morgenstern, ganz eine tolle Bandbreite an Bühnenpartnern und Partnerinnen. Und da sage ich auch mittlerweile mehr und ja, ich singe. Nicht gut, aber sehr gerne. Es ist auch egal, es muss ja auch gar nicht gut
sein. Das sollen andere beurteilen, ob es gut oder schlecht ist.
Das ist auch das Angenehme, dass es geht ja nicht darum, dass ich gut singe, sondern dass ich so singe, dass das Publikum lacht und mitsingt. Und das tun sie immer.
Und du möchtest ja auch keine Platte verkaufen.
Kann ich so nicht sagen. Also wenn das eine andere Gebot jetzt... Also das sind große Spaßinszenierungen. Auch das war eine Herausforderung bei diesem Buch. Wie bringe ich die Trauer mit rein? Ich finde, dass mir da was ganz Gutes eingefallen ist. Also auch da ist das Ernste und das Schwere, finde ich, ganz gut mit untergebracht, ins Lustige eingebettet und wirkt dadurch ja, finde ich, wie im Buch auch besonders im Kontrast zu dem, so wie das Leben halt ist. Das ist irgendwie ja ständig voll mit Schmerz und Lust und Lustigkeit und Banalem. Und diese Mischung ist ja so intensiv.
Du hast schon vorhin auch bei den Sachbüchern kurz erzählt, natürlich gibt es immer ganz viel aus deinem Leben zu lesen, also Schwangerschaft und so weiter. Da könnte ich mir vorstellen, dass viele deiner Leserinnen den Eindruck haben, na, die Ildikó, die kenne ich aber ganz schön gut. Wirst du so angesprochen?
Ja, immer. Also das ist so schön. Bei Lesungen oder Leserinnenbriefen sagen die Frauen eigentlich immer, dass du hast über mich geschrieben oder ich habe das Gefühl, du bist meine beste Freundin. Und das ist schön, weil das auch genau das ist, was meine Bücher ausmacht. Ich will gar nicht sagen, was ich erreichen will, weil das klingt mir zu konstruiert. Aber das ist das, was ich zu Anfang sagte. Diese im besten Sinne Durchschnittlichkeit meiner Empfindungen, die ich aber, finde ich, ganz gut formulieren kann, dadurch kommt man sich so nah. Das ist super. Es ist immer ein so schönes Erlebnis, auf Lesungen die Zielgruppe in den Arm zu nehmen. Ist herrlich.
Und ist es so, wenn jetzt so ein Buch abgeschlossen ist und auf dem Markt, so wie jetzt das Neue, dass das Neue Nächste schon im Kopf ist? Gibt es schon einen Plan
für das Nächste? Ganz schön wär's.
Nichts.
Kopf leer. Panik. Nie wieder fällt mir was ein. Ehemann sagt, das sagst du immer. Ich schreie, ja, aber diesmal ist es ernst. Ehemann, völlig emotionslos. Das sagst du auch immer. Ich weinend, aber diesmal ist es wirklich ernst. Also in der Phase befinden wir uns gerade. Ich überlege einen Berufswechsel.
Gut, wir bitten Angebote an Ildiko von Kürti, die ja, heute zu Gast war.
Mit Sprache und Büchern.
Politik vielleicht. Wir finden was. Ich bin sicher und ich freue mich auf die Zuschriften. Die Buchliste gibt es wie immer in den Shownotes und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ildiko von Kürti.
Ich habe zu danken. War ein sehr schönes Gespräch. Danke.
Die Schreibenden von Anja Görz.